Jesus kann sich mal acht stellen. Nicht? Das zeigt das Neue Testament immer wieder, dass er sich acht stellen kann. Als der Lazarus krank war, da haben sie gerufen, er möchte doch kommen. Da hat er drei Tage vertrödelt. Jesus kann sich mal acht stellen. Dass wir sagen, doch, ich erlebe nichts mit ihm und ich kann nicht mehr beten, dann haue ich ab, dann werfe ich alles über Bord. Ich wünschte, wir sprechen wie Elisa, so wahr doch er lebt. Und meine Seele, Herr Jesus, ich gehe mit dir von Gilgal nach Bethelen, von Bethel nach Jericho und von Jericho an den Jordan und von Jordan bis in den Himmel hinein. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand nicht, aber ich lasse mich von dir nicht wegtreiben. Ich habe mir also bei meiner Vorbereitung die Mühe gemacht, ich habe mir einen Atlas hergeholt, einen Bibelatlas, und da habe ich mir das mal rausgesucht. Und dann blieb mir allerdings der Atem stehen, was das für eine Blödsinn-Jamasch war. Gilgal, das liegt nördlich vom Toten Meer. Sie kennen doch Israel so, der Jordan, so Strich durch und dann kommt das Tote Meer, nicht? Kennen Sie ja. Und nördlich vom Toten Meer ein bisschen, da liegt Gilgal. Da gingen sie zuerst hin. Und dann sagte Elia, ich muss nach Bethel. Er wollte, dass wir die Karte vor sich haben. Sollte er abgeholt werden, rechts von Gilgal. Stattdessen sagte er, ich muss nach Bethel, das geht nordwestlich. Nach links rauf, nordwestlich. Langer Mann, da in Bethel. Wie in Bethel ist, sagt er, der Herr hat mich nach Jericho geschickt. Das geht wieder nach Südosten. Dann heißt der Herr hat mich an Jordan geschickt. Da war er beinahe wieder in Gilgal. Dann ging sie über den Jordan rüber und da passierte seine Heimfahrt. Das ist also, wenn Sie wollen, ein riesengroßes, sinnloses Dreieck, was Sie gewandert sind. Was soll dieser Verrückte machen, ehe man nach Hause geht? Der Friedrich Krummacher, der sagt, es gibt nicht nur geschriebene Bibel, es gibt auch eine geografische Bibel für jeden Christen. Das sind nämlich die Orte, wo ihm der Herr begegnet ist. Oder wo der Herr große Dinge getan hat. Das ist für ihn wichtig. Es hat mich zum Beispiel doll bewegt, als ich voriges Jahr in Erfurt war. Und bis letzten Moment hatte ich das Augustinerkloster, wo Luther war, nicht gesehen. Und nach einer Stunde Zeit bis ab, da führten sie mich hin. Der Küster führte mich also so lieb darum. Und dann sah ich diese Kirche, in der Luther sein Gelübde als Mönch getan hat. Da hat er gelegen. Da haben die Mönche, sagt mir der Führer, eine Nacht lang in Kreuzform vor dem Altar gelegen. Da wird schon was verlangt. Eine Nacht lang auf dem Stein vor dem Altar in Kreuzform liegen. Kann er nachdenken über alles, wenn ihm die Knochen nicht eingeschlafen sind. Aber das Tollste, was damals keiner ahnte, ist das, dass die Steinplatte vor dem Altar eine Grabplatte ist. Und da steht drauf, dass hier also irgend so ein Kirchenfürst, ich habe jetzt nicht im Kopf, begraben liegt. Das war der Bischof, der 100 Jahre vorher auf dem Konzil in Konstanz die Anklage gegen den Vorreformator Hus geführt hat. Und dafür gesorgt, dass Hus als Ketzer verbrannt wurde. Und da hat der sterbende Hus um Scheiterhaufen gesagt. Hus ist böhmisch und heißt Gans. Jetzt wird eine Gans gebraten, hat er gesagt. Aber ich weiß, dass prophetisch in 100 Jahren ein Schwan kommen wird. Der wird das Lied besser singen. Und über dem Grab des Mörders liegt ein junger Mönch, der der Schwan ist. Sehen Sie, das spürt man einmal so geheime Fäden Gottes in der Weltgeschichte. Das ist toll. Und wie ich da an diesem Grabstein stand, das spürte ich, das ist ein Ort, den muss man aufsuchen, nicht? Da geht einem was auf vom Wirken Gottes, von seiner Heilsgeschichte. So waren die drei Orte. Gilgal, Bethel und Jericho, drei Orte, die für Israel eine große Bedeutung hatten. Ganz große. Jetzt Bibelkunde, meine Freunde. Als Israel aus der Knechtschaft in Ägypten kam, da hat der Herr das Wasser des Jordan angehalten und sie gingen über den Jordan bei Gilgal. Gilgal heißt wörtlich Abwälzung. Und als sie durchgegangen waren, haben sie ein Mahl aufgerichtet von Stein, die sie aus dem Jordanbett mitgenommen haben, weil der nämlich trockengelegt war so lange. Und da hat der Josua eine Rede gehalten und hat gesagt, heute hat der Herr die Schmach Ägyptens von euch abgewälzt. Darum nannte man den Ort Gilgal, Abwälzung. Und wurde das Denkmal aufgebaut. Hier traten sie ein in das verheißene Land. Ich verstehe, dass der Prophet Gottes hier nochmal nach Gilgal geht. Und dann geht er nach Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. War viel Schlimmes passiert in Bethel. Ist nachher noch viel Schlimmes passiert. Aber Bethel war früher mal Steppe, wie Essen mal Urwald war. Verstehen? Und als Steppe war, da wanderte ein junger Mann Gottes, der erwählt war und es selber nicht richtig wusste, durch diese einsame Steppe, der hieß Jakob, einer der Erzväter. Und dann überfielen die Nacht und dann hat er da sich zur Ruhe gelegt in der Steppe und einen Stein als Kopfkissen gehabt. Und dann träumte er. Er sah eine Leiter von der Erde bis zum Himmel und die Engel Gottes stiegen auf und nieder und der Herr war selber oben. Welch eine Verheißung auf Jesus, nicht? Die Leiter zwischen Himmel und Erde und die Engel Gottes steigen auf und ab. Und der Herr gibt ihm große Verheißung. Wie er aufwacht, da sagt er, hier ist Gottes Haus. Gießt ein wenig Öl über diesen Stein und nennt die Stätte Haus Gottes Bethel. Hier war der Jakob, bekam später den Namen Israel. Der Stammvater Israel, seine Berufung, wissen Sie? Hier erkannt er die Offenbarung, dass Gott sich offenbaren will und Himmel und Erde versöhnen wird in Jesus. Welch eine heilige Stätte. Und von da zog er nach Jericho. Jericho war die erste große Stadt, zu der Israel gekommen war, als er aus Ägypten kam. Und das war befestigt bis an Himmel. Und die Leute in Jericho, die spotteten, die werden nie hier reinkommen. Die müssen mal denken, das war ein Nomadenvolk, nicht Israel. Das müssen Sie lesen im Buch Josua. Da sind sie 7 Tage um die Stadt gezogen. Am 7. Tag machten ein Feldgeschrei. Da war auch Gott die Mauern um und sie eroberten Jericho. Da haben sie zum ersten Mal richtig erfahren, dass der Herr sich gibt seinem Volke. Wenn sie beten und glauben, wenn sie beten, ihm was zutrauen, der erste große Sieg. Welch heilige Stätte für Israel. Hier hat der Herr sich uns bezeugt, nicht durch einen großen Sieg. Ich verstehe, dass er diese 3 Städte aufsucht. Und meine Freunde, ist in diesen 3 Städten nicht doch gewissermaßen auch das ganze geistliche Leben vorgebildet? Meine Freunde, das geistliche Leben eines Menschen, das wächst und entwickelt sich, ja. Fängt es nicht an mit Gilgal, dass ich über den Jordan gehe und doch Herr die Schmach eines alten Sündenlebens abwälzt, Abwälzung. Ein wundervolles Bild der Bekehrung, ein wundervolles Bild der Bekehrung. Weil ein Mensch vielleicht in allen Sünden gelebt hat. Und nun wagt es, über den Schritt zu tun, über den Jordan, wo das Kreuz Jesu ihm begegnet und erfährt, der Herr hat die Schmach Ägyptens abgewälzt. Versöhnt, nicht? So. Und der nächste Schritt im Glaubensleben ist dann Bethel. Dass man erfährt, der Himmel ist offen. Es ist Friede, eine Himmelsleiter da, nämlich das Kreuz Jesu. Das ragt mit der Spitze bis in den Himmel zum Herzen Gottes und steht mit den Füßen mitten in der Sünderwelt. Was ist das für eine Sache, dass da unsere Sünden hinaufgetragen worden sind und der Zorn Gottes aufgetragen worden ist? Beides in der Bibel. Hat unsere Sünden getragen, den Zorn Gottes getragen. Das hier ist Friede, hier ist der Himmel offen, Haus Gottes. Ich bin nur am Kreuz Jesu Bethel, den völligen Frieden. Nun kann ich beten, die Verheißung. Verstehen Sie, nach der Bekehrung, wo die Schmach Ägyptens abgewälzt ist, da kommt man nun hinein in diese Welt des Friedens. Das kommt nicht nacheinander, sondern das bleibt da natürlich immer. Nichts ist bildlich dargestellt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Bethel zu Hause sind, unter dem offenen Himmel, und an Versprechungen Gottes, die jeden Tag gelten. Und von da geht's nach Jericho. Dass man als nächstes erfährt, ich brauche meinem Christentum nicht ein kleines, schüchternes Mauerblümlein zu sein. Zuerst, wenn man so in Reich der Gnade ist, dann möchte man am liebsten sich verkrümeln. Aber dann kommt auch Jericho, wo die Mauern der Welt und der Sünde und des Todes einkrachen müssen, weil der Herr mit uns ist. Ich möchte, wir treten auf als Leute, die das wissen. Mit mir ist der Herr, der Elia auf den Karmel ging. Da wusste er, da stand ich ganz alleine, der ganzen Bande gegenüber, der Herr ist mit mir. Das ist Jericho. Verstehen Sie, diese drei Schritte gehören zur Entwicklung des Glaubens, nämlich über den Jordan gehen, die Schmachter des alten verlorenen Lebens abgewälzt wird. Dass man nach Bethel und an offenen Himmel ins Reich der Gnade kommt. Und dass man die Siege Jerichos erfährt, wo die Mauern umfahren. Sie sehen, also wenn man das mal so ansieht, dann ist das gar keine so blödsinnige Wanderung, sondern eine sehr schöne Wanderung gewesen, nicht? Im Übrigen könnte man ja einfach sagen, wo er hinkam, waren die Prophetenschulen. Vielleicht hat er vor seinem Ende einfach noch einmal die Kinder Gottes besucht. Und das ist doch schön. Ich kann mir vorstellen, in einer solchen Zeit, wo alles gottlos wurde, Israel ist die Kirche, aber eine gottlos gewordene Kirche. In der Kirche regiert Ahab im Götzendienst. In der Kirche regiert Isebel im Götzendienst, im Baalsdienst. Das gibt es nicht nur vor 6000 Jahren. Nicht, dass die wenigen Gläubigen zusammenrücken und Sohn Elia vor seinem Heimgang die Brüder und Schwestern noch mal grüßen will. Überall kommen die Prophetenschüler. So, da wird etwas deutlich, sie kannten sich, sie waren zusammengerückt. Oh, wie liebe ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen. Oh, wie köstlich sind sie mir. Du weißt, wie mich oft erquicket, wenn ich Seelen habe erblicket, die sich ganz ergeben dir. Also wir stehen 2. Könige 2, Vers 8, lese ich noch einmal. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Da teilte sich auf beide Seiten, dass die beiden trocken hindurchgingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geist. Er sprach, du hast ein hartes gebeten, doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde. So wird's ja sein, wenn nicht, so wird's nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da gehen sie also nochmal miteinander, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber saß und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke und hob auf den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans. Und nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte sich auf beide Seiten und Elisa ging hindurch. Und da ihn sahen der Propheten, Kinder, die gegenüber zu Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Doch Elisa hatte allen Grund, sich ganz kolossal zu freuen. Er hatte großen Grund, sich ganz kolossal zu freuen. weil er so ein Wunder sieht, wie der Elia im feurigen Wagen mit feurigen Rossen gen Himmel fährt. Jetzt muss ich einfach mal fragen, glauben Sie das? Glauben Sie das? Oder ist das das Unwahrscheinlich? Hier sitzen ja klug und gebildete Leute. War das so? Nicht? Da gibt Leute, die sagen, das ist natürlich eine alte Legende. Wissen nicht, der alte Eierkopf, der hat es erzählt, da in irgendeiner Religion, der ist auch so und kannst in alten Religionen überall finden. Und die anderen sagen, das war natürlich ein Gewitter, das hat ihn erschlagen. Bloß wenn in einem Gewitter erschlägt, dann liegt eine Leiche nachher da. Aber das heißt, er sah ihn nicht mehr. Glauben Sie das, was da so steht? Zunächst darf ich mal versichern, wenn Sie es nicht glauben können, dann können Sie doch noch selig werden. Wenn Sie nur glauben, dass Jesus für Sie gestorben ist und ihm Ihre Schuld und Sünde hinlegen und umkehren und ihm Ihr Herz geben, dann können Sie selig werden, auch wenn Sie das für unwahrscheinlich halten. Aber ich möchte Ihnen bekennen, dass ich es glaube, wie es hier steht. Dass ich die Geschichte glaube, wie sie hier steht. Und sie ist mir außerordentlich wichtig. Man steht da einfach vor einer prinzipiellen Entscheidung. Vor der Entscheidung, ob man diesem Buch Vertrauen schenken will. Ob dies Gottes Wort ist oder nicht. Außerdem, sehen Sie, wenn ich anfange, solche Wunder zu leuchten, bekomme ich nicht plötzlich einem Schlag eine schreckliche Verarmung. Das heißt, ich glaube noch an Gott, aber ich glaube nicht, dass er je und dann seine Herrlichkeit zeigt durch Wunder und Zeichen. Und wenn Sie sagen, ich habe keins gesehen, dann sage ich, dann lesen Sie das wenigstens. Es macht mein Leben hell, dass ich einen Gott habe, der je und dann sich bezeugt durch Wunder und Zeichen. Er wird mich kaum im feurigen Wagen den Himmel holen. Nicht? Das waren sie im Krankenwagen, Tütenstift. Aber dass ich einen Herrn habe, der solche Dinge tun kann und jederzeit tun kann, das, sehen Sie, das macht meinen Glauben, ich finde das rechte Wort nicht. Ich hätte beinahe gesagt, farbig, lebendig. Nicht? Verstehen Sie, in dem Augenblick, wo ich solche Dinge wegstreiche, da kriege ich plötzlich einen theoretischen Gott, von dem ich nie mehr annehmen kann, dass er eingreifen kann und seine Herrlichkeit bezeugen kann. Verstehen? Darum ist mir das so wichtig, solche Taten Gottes. Weiter möchte ich sagen, es ist mir doch interessant, dass das nicht nur hier einmal in der Bibel steht, sondern dass die ganze Bibel, die doch von rund 60 Schreibern im Lauf von 1500 Jahren entstanden ist, dass sie nicht nur einmal dies erwähnt, sondern tatsächlich von da ab den Elia als einen Mann sieht, der in besonderer Weise uns nahesteht. Als Jesus verklärt wird, erscheint ihm Mose und Elia. Mose ist ähnlich geheimnisvoll gestorben. Er ging auf einen Berg und sein Grab war nicht gefunden. Das heißt, man er starb am Munde Gottes. Und diese beiden, die der Herr so heimholt, außerhalb der Reihe, die erscheinen Jesus auf dem Berge der Verklärung. Das heißt, die ganze Bibel rechnet mit der Wahrheit dieser Geschichte. Ich wäre froh gewesen, wenn ich der Elisa gewesen wäre und hätte dabei sein können. Ich lächte danach, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Von der Erbärmlichkeit der Menschen habe ich jetzt so viel zu sehen gekriegt in 64 Jahren meines Lebens, dass ich eigentlich davon reichlich genug habe. Verstehen Sie? Reichlich genug. Aber ich sehne mich danach, von der Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Ich habe die Geschichte so gerne, auch einfach deshalb, weil sie doch, auch wenn sie wunderbar ist, ein Vorbild ist für das Sterben der Kinder Gottes. Hier zeigt der Herr, dass er seine Knechte heimholt. Liebe Freunde, Kinder Gottes, die durch Jesus Vergebung der Sünden haben, sterben nicht, sondern werden vom Herrn heimgeholt. Ja, und andere Leute, das weiß ich nicht. wo die hinfahren, nicht? Sie warten aufs Gericht Gottes. Und wenn ich an das Sterben meiner Eltern und Voreltern denke, da war immer dieser Glanz der feurigen Wagen und Rosse drüber. Von dem Glanz, dass der Herr seine Kinder nach Hause holt, dass meine Mutter ruft, als mein Vater stirbt und sie hält sein Haupt fest. Hier hat der Tod keine Macht, hier hat Jesus überwunden. Und dann kommen wir ins Zimmer rein, dann eine Sekunde zu spät, dann sagt sie, ich habe euren Vater bis an die Tore des Himmels begleitet, da möchte ich stehen bleiben. Verstehen Sie, da ist kein Sterben, sondern da holt der Herr Kinder nach Hause, nicht wahr? Das, was hier geschieht, geschieht in irgendeiner Form ja doch bei allen Kindern Gottes, nicht? Es ist grausam, wie der Mensch von heute dahin geht, nicht wahr? Wie er nur noch sterben kann mit spritzender Betäubung, gar nicht im Tod mehr ins Auge sehen und muss doch grauenvoll sterben, nicht? Ist auch was Grauenvolles. Da sind solche Geschichten unsagbar tröstlich, das muss ich schon sagen. Der Herr holt seine Kinder heim. Ins Vaterhaus, ins Elternhaus. Aber nun war es doch ein großes Wunder, feurige Wagen und Rosse. Es hat mich mal einer gefragt, wie stellst du das vor? Da sage ich, gar nicht, gar nicht. Also ich habe eine blühende Fantasie und kann mir schrecklich viel vorstellen, glauben Sie mir, nicht wahr? Glauben Sie auch, ja. Aber das kann ich mir also nicht vorstellen. Ich möchte, es gingen wie in mir, dass Ihnen das nicht intellektuelle Nöte bereitet, sondern dass es einfach Freude macht, dass so Sachen in der Bibel stehen. So großartige Geschichten. Sehen Sie? Das ist etwas Freude. Und der Elisa konnte sich freuen, dass er sogar dabei war. Da könnte man neidisch werden, nicht wahr? Ja. Ich wollte nie mehr zweifeln an der Herrlichkeit des Herrn, wenn ich sowas erlebte. Zweitens hatte Elisa Grund, sich kolossal zu freuen, weil er jetzt gewiss sein durfte, dass ihm sein höchster Wunsch erfüllt wurde. Auf dem Wege, wo die beiden miteinander gingen, da hat ja der Elisa einen Wunsch frei bekommen. Was willst du? Und da sagt er, das doppelte Teil deines Geistes. Und da sagt der Elia, ist aber allerhand, was du da bittest. Ich war immerhin ein geisterfüllter Prophet, nicht? Und du willst gleich doppelte Portion. So, du hast ein hartes Gebeten. Und er sagt, unter Einwirkung einer Geisterleuchtung, der Elia, wenn du das siehst, wie ich heimgeholt werde, dann wird dein Wunsch erfüllt. Wenn du es nicht siehst, dann wird es nicht erfüllt. Und nun sieht Elisa die folgenden Wagen und Rosse. Und nun weiß er, jetzt wird mein Wunsch erfüllt. Im Moment darf ich bei stehen bleiben. Es gab also die Möglichkeit, dass diese folgenden Wagen und Rosse erschienen und der Elisa sah sie gerne. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, wo der Elisa in einer Stadt Dothan eingeschlossen ist und die Feinde, die Syrer, haben die ganzen Berge besetzt, um den Elisa zu schnappen. Die wollen ihn kriegen. Und wie der Elisa morgens auf, wird er geweckt von seinem Knecht, von seinem Diener, und der sagt, wach auf! Wir sind verloren. Sieh mal, die ganzen Berge sind besetzt von Syrern, die wollen uns ans Leben. Und da betet der Elisa, Herr, öffnet ihm die Augen. Und da sah er plötzlich, dass die Syrerheer wiederum eingeschlossen war von den Heeren Gottes. Die waren da. Elisa sah sie. Sein Diener hatte sie nicht gesehen. Meine Freunde, die Wagen und Rosse und Heiligen und Streiter Gottes und Engel sind um uns her, nicht? Was sind wir stumpf in unseren Sinnen, dass wir nichts davon vernehmen und sehen. Und es wäre durchaus möglich gewesen, dass doch Elisa nichts gesehen hätte. Und das hätte dann bedeutet, siehst du, du bekommst jetzt nicht diese Fülle des Geistes, du bist noch nicht reif dazu. Nun darf er die Herrlichkeit Gottes sehen. und das ist ihm zugleichen Beweis, dass er jetzt diesen Wunsch erfüllt bekommt. Doppeltes Teil vom Geist Gottes, den der Elia hat. Hätte ich mich gefreut, nicht? Sehen Sie, wenn ich mir was wünsche und kriege das, nicht? Freue ich mich. Sie doch auch. Es ist schön, wenn Wünsche erfüllt werden. Und der Elisa hat also ganz, ein hartes hast du gebeten, einen ganz großen Wunsch jetzt erfüllt bekommen. Sollte er sich nicht freuen. Fülle des Geistes soll er jetzt bekommen. Fülle des Heiligen Geistes. Oh, meine Freunde, wie sehne ich mich nach Fülle des Heiligen Geistes. Wie sehne ich mich danach, dass man verkündigen könnte und predigen könnte in Beweisung des Geistes und der Kraft, dass selbstgerechte Sünder zur Buße kommen. Da habe neulich ein Mann gesagt, du hast da ein ehebrechliches Verhältnis, du kannst nur in die Hölle kommen, Mensch, du musst Schluss machen. Am Sonntag saß der, wie schon so häufig, mit dieser Frau, mit der er die Ehe bricht, im Gottesdienst bei mir. Er liebt mich und schätzt mich. Er sagt, nur so roh können Sie so eine Dinge nicht anfassen. Ne? Lässt seine Frau zu Hause. Und kommt also mit der Frau, mit der er notorisch die Ehe bricht, hier bei dir, weil betet mit, singt mit und geht erbaut nach Hause. Was muss ich für eine armselige Predigt halten, dass der Mann das nur 5 Minuten lang aushält, nicht? Was müssen wir für eine arme Gemeinde sein, dass der Mann das nur 5 Minuten lang aushält? In der ersten Christengemeinde, da wäre der rausgelaufen oder vor der Apostel hingefahren mit seiner Sünde bekannt, nicht? Da werde ich ganz neidisch, wenn ich von dem Elisa höre. Das doppelte Maß, das doppelte Teil vom Geist des Elia. Das geht ja nicht nur die Pfarrer an, die verkündigen. Geht sie das nicht alle an? Was müsste für eine Bewegung sein, wenn sie geisterfüllte Christen wären, ja? Mit dem Geist Gottes erfüllte Christen. Da müsste in Essen doch eine Erweckung losgehen. Da könnte der Pastor noch so armselig sein, wie er wollte. Wirkliche, gründliche Buße und große Heilsgewissheit und Freude am Herrn. Nicht? Und eine ganz große Verzagtheit sich selber gegenüber, die immer tiefer führt und immer größere Gewissheit, ich habe im Herrn Gerechtigkeit und Stärke. Ein immer deutliches Leben vom Kreuz Jesu her. Nicht er hat mich erkauft, er ist mein Heiland. Und dann die Früchte des Geistes, Liebe, so dünn bestellt bei uns, nicht? Freude, noch dünner bestellt. Friede, ach du liebe Zeit. Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Elisa möchte ich sagen, ich möchte wie du auch bitten, ein doppeltes Teil des Geistes, der im Elia war. Und du hast das nun zugesagt bekommen, nicht? Herrlich ist das. Aber ich möchte von dem Elisa das doch lernen, dass das sein größter Wunsch war, voll Heiligen Geistes zu sein. Wissen Sie, wenn man schon Christ ist, dann lohnt es sich nur, wenn man es richtig ist. Finden Sie nicht? Sonst sollte man also in Gottes Namen Atheist werden. Nicht? Nein, wirklich. Aber wenn ich schon anfange zu glauben, dass Gott sich in Jesus geoffenbart hat, dass er meine Sünde wegnehmen, mich erkauft hat, dann sollte etwas von der Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar werden. Es hat mal einer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, hat er das gemeint. Wenn schon, denn schon. Nicht wahr? Wenn schon, denn schon. Also, bin ich mit Herrn Jesus völlig einer Meinung. Er hat gesagt einer Gemeinde, dass du kalt oder warm wärst. Weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Da sagt er doch, dass er eiskalte Atheisten lieb haben kann, nicht? Aber nicht lauwarme Christenleute. Geistlose Christenleute. Das ist schrecklich. Wollen wir von dem Elisa uns anstecken lassen, diesem Verlangen nach Fülle des Heiligen Geistes?